Texte machen Produkte besser. Gute Texte verhindern das Scheitern von Produkten. Heute sprechen wir über UX Writing. Was ist das? Was bringt das? Und was musst du als Produktmanagerin darüber wissen? Wir haben dazu zwei Experten mit am Mikro, Franziska Schulze und Markus Schrumpf. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Hier geht's um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Mein Name ist Bernadette von Wittern. Ich bin Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen. Mit mir am Mikro sitzt Anselm Zebner. Er ist Gründer der Evolute CX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und Sicherheit gegen Produktflops sowie 10-30% schnelleren Go-to-Market ermöglicht. Ja, heute geht's um UX-Writing-Wissen, das dich als Produktmanager, Produktmanagerin weiterbringt. UX was, fragst du dich jetzt vielleicht, und genau das klären wir gleich. Für uns ist das ein spannendes Thema, weil es im Prinzip um so etwas wie Usability eurer Produkte geht. Die Frage, die sich dabei nämlich stellt, ist, ob die Texte in eurem User-Interface oder in eurer produktbegleitenden Doku wirklich verständlich sind. Und warum das relevant ist und was UX-Writing ist, das besprechen wir heute mit unseren beiden Gästen, Franziska Schulze und Markus Schrumpf.
Hallo ihr beiden, ich freue mich hier zu sein.
Hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Franziska und Markus, ihr seid Gründer und Inhaber der Dialog GmbH, einer Fachagentur für UX-Writing und Content-Strategie. Das heißt, ihr macht Produkte klar verständlich und barrierefrei. Und Franziska, du bist Sprachwissenschaftlerin und hast lange auch Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und weißt daher eben ganz genau, worauf es ankommt, wenn man Kompliziertes einfach erklären muss. Und genau das ist es ja, was User Interfaces oder sowas wie Bedienungsanleitungen auch tun sollen. Und insbesondere eben auch, wenn es um Lokalisierungen und Internationalisierung von Produkten geht. Darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen heute. Und Markus, du bist Copywriter, kommst eigentlich aus dem Marketing und dem Kommunikationsdesign und hast dich dann recht früh, als das Thema UX-Writing aufkam, in die Thematik reingefuchst und zählst jetzt auch zu den ersten UX-Writern im deutschsprachigen Raum. Und wenn man eure Kundenliste so liest, dann sind da einige bekannte Marken dabei, sowas wie Porsche, Stihl oder auch Autoscout. Und ja, bin jetzt ganz gespannt auf unser Gespräch und welche Stories ihr uns mitgebracht habt.
Ja, ist ja so letztendlich, wenn ich daran denke, was bei mir zum Beispiel persönlich immer das größte Problem ist, wenn ich mal vom Arzt ein neues Medikament verschrieben bekomme, was nicht so selbstverständlich ist und dann mich schon mit diesem Beipackzettel beschäftigen muss. Diese Teile, die lesen sich ja immer. Also da habe ich manchmal, da brauche ich eine Stunde Zeit, um mich erstmal darauf einzustellen, das jetzt gleich durchzulesen und diese schwer verdauliche Sprache als nächstes mir sozusagen reinzubürgen, bevor ich die Tablette mir dann reinbürge. Und das ist natürlich ein Beispiel aus dem privaten Bereich, aber wir kennen es ja genauso gut bei unseren Arbeitsgeräten. Und es ist natürlich klar, Maschinengeräte, alles hat Benutzeroberflächen. Und das ist halt entweder anfassbar oder nicht, aber für mich ist da relativ klar, dass der Erfolg oder Nicht-Erfolg an so einem Produkt auch daran scheitert, wenn die Leute sagen, das kann man nicht bedienen oder ich habe meinetwegen, wenn man bei einer Waschmaschine seine, also es gibt ja zum Beispiel auch diese professionellen Waschmaschinen, wenn man was so falsch macht, dass das falsche Arbeitsergebnis rauskommt und mehrfach, dann hat das Produkt ja auch seinen Zweck verfehlt. Ja. Und das sind jetzt nur die Beispiele, die mir einfallen, hier als Podcast-Host. Aber viel spannender finde ich, von euch zu erfahren. Und ich glaube, Markus, da hast du auch was mitgebracht. Was sind denn da so die typischen Probleme auf Kundenseite, wenn ihr mit eurer Expertise reinkommt? Was sind da so die Geschichten, die bei Kunden passieren, die in UX-Writing falsch sein können und wozu führen diese Probleme?
Ja, bevor wir darauf eingehen, welche Probleme es beim Kunden oder bei Kundenteams geben kann, möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen, um das ein bisschen plakativer darzustellen. Also stellen wir uns mal eine Familie vor mit dem Auto auf der A8. Im Display erscheint Reifendruckverlust, Fahrzeug anhalten. So, der Vater hält an, liest weiter, Flat Tire Detected. Jetzt öffnet er die digitale Betriebsanleitung in seiner App, sucht Wagenheber. Dort findet er Fahrzeug Jacket. Jetzt fragt er die Sprachsteuerung, die hat er auch im Auto. Hey Mercedes, wo ist der Wagenheber? Das System antwortet, der Begriff Wagenheber ist mir nicht bekannt. Meinen Sie Lifting Adapter? Nach einem weiteren Anruf beim ADAC ist die Familie komplett verwirrt, weil der ADAC redet von Bordwagenheber, die App von Jacket. Aber letztendlich im Kofferraum liegt nur ein Tire Repair Kit. Gar kein Wagenheber. Jetzt weiß, das Fazit ist, niemand weiß mehr, was jetzt eigentlich gemeint ist. Und um wieder zurückzukommen auf die Firmen, auf unterschiedliche Teams in der Produktentwicklung, also Engineering, Doku, UX, Voice und Marketing nutzen unterschiedliche Begriffe für denselben Gegenstand oft oder für dasselbe Feature auch. Für unsere Familie bedeutet das Stress, Unsicherheit und Frustration auch. Für uns ist sowas ein Zeichen für eine fehlende Terminologie-Governance. Also keine gemeinsame Sprache über diese Teamgrenzen hinweg. Und das Problem gibt es nicht nur im Auto, sondern eben in allen komplexen Produkten. Auch im B2B-Bereich, auch Maschinen, Medizingeräte, Software. Wenn die Sprache nicht abgestimmt ist, funktioniert das Produkt eben nicht verständlich. Und das merkt der Nutzer, die Nutzerin zuerst.
Das ist jetzt voll lustig, dass du dieses Beispiel bringst, weil das ist eine Situation, die ist uns tatsächlich auf der Heimreise aus den Sommerferien passiert. dass eben das Auto angezeigt hat, dass es eben Flat Tire ist. Und das war aber nicht nur ein Flat Tire, sondern es waren irgendwie alle vier. Und also es war dann auch nicht klar, ist es jetzt ernstzunehmende Fehlermeldung oder nicht, ne? Und was müssen wir jetzt machen und wo können wir jetzt nachschauen und so weiter und so fort. Also das war jetzt erstmal so eine kleine Unsicherheitsmoment, ne? Und wirklich, ja, also eine Situation, wo man sich so denkt, okay, was mache ich jetzt mit der Info? Und weil wir ja jetzt auch auf das Ganze auf Produkte ja übertragen wollen. Ich komme ja aus der Medizintechnik und ich kann mich da auch an eine Situation erinnern im OP. Es war zum Glück nicht mein Gerät, sondern es war das Gerät eines Wettbewerbers. Das irgendwie, genau. Ist ja logisch. Und das hat nicht getan, was es sollte, oder das hat nicht richtig funktioniert. Und es kam dann so eine Fehlermeldung auf dem Display, dass man jetzt den Support anrufen soll. Ja, ich erinnere mich dann noch dran, dass der Chirurg, der ist echt ausgeflippt, weil er sich gesagt hat, so, diese scheiß Produkte, sorry für das Wort im Podcast. Ne? Was soll ich damit anfangen? Was soll ich mit dieser Information jetzt anfangen? Ich stehe im OP und muss jetzt hier agieren. Ja, und muss jetzt was machen können. Ja, und dann weiß natürlich auch von allen anderen, die da drumrum standen, auch das OP-Personal und so, ne, waren alle so leicht überfordert, weil das Handbuch dann rauskam, dann eben finden, ne, dann geht die Sucherei los. Also man selber kennt es auch von eigenen Haushaltsgeräten, wenn die Waschmaschine piepst und eine Fehlermeldung anzeigt, dann fängt die Sucherei an in der Bedienungsanleitung. So diese Beispiele. Und ja, was kann man da denn jetzt, also wie geht ihr da jetzt vor? Also was ist da jetzt so ein bisschen das Kernproblem dem Ganzen? Du hast schon angesprochen, Terminologie, Governance. Was ist denn das genau?
Ein Problem ist auch, dass man die richtigen Begriffe in die Terminologie-Datenbank aufnimmt und dort auch sagt, für welche Bereiche sie genutzt werden können. Dafür gibt man Empfehlungen und da kommt man hin, wenn man zum Beispiel ein Wording-Komitee gründet. Das hatten wir bei einem Autohersteller und bei einem anderen B2B-Maschinenhersteller hatten wir das auch eingeführt. Da geht es eben darum, dass sich verschiedene Stakeholder aus den verschiedenen Bereichen, sei es denn jetzt Dokumentation, UX-Writing, Marketing, treffen und über ein Wort sprechen, über einen Begriff. Man hat vorher gesammelt, wo überall was ähnliche Begriffe auftauchen und dann einigt man sich auf einen Begriff oder auf zwei, drei Begriffe, je nach Kontext.
Ja, und da möchte ich noch ergänzen, natürlich ist da auch wichtig, was wird denn von den Nutzenden verstanden? Also das fließt natürlich dann auch in die Entscheidung des Wording-Komitees ein, dass man sich anschaut, was sind denn die Konzepte der Nutzenden von diesem Wort, was verstehen die darunter und was verstehen die Teams innerhalb des Unternehmens darunter. Und dass man da dann eine gemeinsame Basis schafft. Und auf Grundlage dieser Basis wird dann die Entscheidung getroffen. Weil es bringt ja nichts, dass dass ein Begriff innerhalb des Unternehmens super verstanden wird, aber dann eben für den Nutzenden ja einfach unverständlich ist.
Ja, ich glaube, das ist echt auch eine Challenge, beziehungsweise ist fast schon wie so ein Grundgesetz, dass ja auch die Unternehmen da von sich selber ausgehen und viel zu viel Vorwissen bei ihren Kunden und Anwendern voraussetzen auch. Ne? Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Jack-Kit, ne? Für die Autowagenheber-Profis ist das wahrscheinlich das normale Wort, aber ich kannte jetzt diesen Ausdruck auch vorher nicht.
Ja. Ja. Ja, da gibt's sogar einen Namen für aus dem Bereich der Verhaltenspsychologie. Und zwar nennt sich das Curse of Knowledge. Das heißt, jeder ist ja in einer Bubble, in einer Blase. Und wenn du in der Unternehmensbubble bist, dann sind bestimmte Begriffe für dich gehören zum Alltagsgebrauch dazu. Das bedeutet aber nicht, dass wenn du mit den Nutzenden sprichst, dass die diesen Begriff, diese Terminologie auch kennen. Und ich denke da immer ganz gerne an die Situation aus meinem Alltag, wenn ich beschreibe, was ich eigentlich mache, da bekomme ich immer sehr viele Fragezeichen dann zu sehen in den Augen meines Gegenübers, weil ich Begriffe verwende, von denen ich denke, ja klar, die benutze ich ja jeden Tag, die sind vollkommen bekannt, aber sind sie gar nicht. Und ich finde, da ist zum Beispiel auch, und das sage ich jetzt als Mutter, ein ganz gutes Training, mit seinen Kindern zu sprechen und ihnen Dinge von der Welt zu erklären, warum Fragen zu beantworten, weil das zwingt dich praktisch, andere Worte zu finden, Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen.
Ja, das ist ein guter Tipp.
Jetzt sind wir schon fast super spannend in das Thema eingestiegen. Ich habe noch eine Frage an den Markus, aber vielleicht ist es auch für dich, Franziska, spannend, könnt ihr überlegen. Und dann finde ich es aber auch spannend, weil vielleicht kannst du, Franziska, uns auch noch ein bisschen was dazu sagen. Wir haben den Begriff des UX-Writing ja noch gar nicht so ein bisschen hier definiert. Und wir im Podcast, wir machen ja immer so, dass wir anfangen mit einem Problem, was bedeutet das überhaupt, dann die Theorie und dann Lösung. Und beim Problem, da haben wir jetzt von Markus schon ein Beispiel gehört und ich glaube, die Bernadette hat das Beispiel aus dem Privatbereich auch sofort auch auf ein Industriebeispiel oder B2B-Beispiel genommen. Ich glaube, es gibt auch genug andere Möglichkeiten oder es ist, glaube ich, klar, dass Probleme, die Menschen als Privatperson haben, auch so im B2B-Kontext auftreten hier an der Stelle im UX. Das wäre vielleicht hier nochmal wichtig zu sagen. Deswegen Die Frage an dich, Franziska, wie kommt es überhaupt zu dem UX-Writing? Vielleicht kannst du uns dazu zwei, drei Worte sagen und was versteht ihr darunter?
Ja, also UX-Writing, woher kommt das eigentlich, die Geschichte? Ich habe gestern nochmal kurz ein Podcast angehört als Vorbereitung auf den Podcast mit Jared Spool. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Das ist eine Koryphäe im Bereich UX und Usability aus dem US-amerikanischen Bereich. Und der sagt, UX-Writer gibt es schon viel länger, als wir eigentlich denken. Nämlich die technischen Writer waren schon UX-Writer. Mit technischen Writern, technischen Texter, Texterin meint er die Menschen, die in den 90ern, Anfang der 2000er Handbücher geschrieben haben, Workshops vorbereitet haben für Engineers, um ein digitales Produkt zu nutzen. Weil die Produkte, digitale Produkte waren anfangs nicht für die große Masse gedacht, sondern by Engineers for Engineers. So. Und dann, was kam dann, als es immer mehr Produkte gab, als man sich überlegt hat, ja, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn digitale Produkte ohne Handbücher auskommen würden. Da ist man praktisch zu dem falschen Schluss gekommen, dass wenn es keine Handbücher mehr braucht, dann braucht es auch keine Texter, dann braucht es auch keine Technical Writer mehr. So. Wer hat sich dann um die Texte in den digitalen Produkten gekümmert? Das war Marketing, das war Engineer, wer gerade Zeit hatte. Das heißt, die Organisation von Texten in digitalen Produkten hat nicht mehr funktioniert. Mit der Zeit hat man dann festgestellt, es reicht nicht aus, dass Marketing die Texte schreibt, denn es geht in digitalen Produkten nicht nur um den Verkauf von Produkten, sondern vor allem um die Experience. Das heißt, das Leiten der Nutzenden, das Begleiten und so weiter. Und aus diesem Verständnis, aus dieser Erkenntnis heraus ist dann die Rolle des UX-Writers entstanden, oder Jared Spool würde vielleicht sagen, ist der UX-Writer zurückgekommen, aber hat jetzt einen anderen Aufgabenbereich, und zwar die Texte in digitalen Produkten. So, das ist so die Geschichte dazu. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, UX-Writing beschäftigt sich, oder der Hauptaugenmerk ist eben darauf, den Menschen, den Nutzenden, die Bedienung von digitalen Produkten zu erleichtern.
Das ist total spannend, was du erzählst, die Entstehungsgeschichte, weil wenn wir das jetzt mal auf die Industrie übertragen und auch Hardwareprodukte und so weiter, dann ist das dieser Begriff UX-Writing. Ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dieser Begriff ist jetzt nicht unbedingt gängig. oder auch der Job des UX-Writers, dass es den nicht in jedem, sag ich jetzt mal, ne, mittelständischen Maschinenbauunternehmen auf der Schwäbischen Alb sozusagen gibt. Aber was es da gibt, sind technische Redakteure. Ne? Und auch, also als Job oder auch als Funktion im Unternehmen, die da durchaus eben etabliert ist, die Bedienungsanleitungen schreiben und auch die einfach die technische Dokumentation schreiben. Ja? Und das finde ich echt interessant, wenn ihr dann sagt, naja, bei digitalen Produkten hat man sich dann überlegt, ja, wenn man keine Bedienungsanleitung braucht, wie muss man es dann eben gestalten? Ne? Braucht man dann, dass sich das da so raus entwickelt hat und es dann ein eigener Job daraus im Grunde entstanden ist? Ne? Wir wissen es ja von Benutzeroberflächen, wie wichtig da auch Texte sind, weil man hat ja auch nicht besonders viel Platz auf diesen Benutzeroberflächen.
Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Also es geht tatsächlich darum, dass die Zielgruppe eine andere geworden ist. Es geht eben nicht, was ich gerade gesagt habe, nicht mehr darum, von Techniker, Technikerin zu Technikerin, also from Engineer, by Engineer, for Engineer, sondern es geht um from Engineer to normale Nutzende, die ein die etwas, ja, die ein medizinisches Gerät, eine industrielle App bedienen wollen. Also da muss ein Umdenken stattfinden, weil wir wollen ja nicht, dass die technischen Begriffe, die vielleicht von den Endnutzenden nicht verstanden werden, Eingang finden in eine App, weil dann eben die Frustration groß ist und so etwas passiert, wie du gerade beschrieben hast im OP. Da geht es jetzt nicht gerade um einen Begriff, aber da geht es darum, man hat nicht gedacht, in welchem Kontext der Nutzende sich befindet, wenn er diese Fehlermeldung sehen wird. Also, dass sich der Nutzende im OP befindet und vielleicht gerade nicht denn die Support-Hotline anrufen kann. Das ist auch ein großer Teil von UX-Writing, also sich zu überlegen, okay, meine Zielgruppe ist nicht, sind nicht wir selbst, nochmal bei Engineer for Engineer, sondern das sind andere Leute, die haben andere Kontexte.
Das heißt tatsächlich, wenn ich so mich, also wir sind ja noch so ein bisschen im Theorieteil, wenn ich so versuche, UX-Writing auseinanderzunehmen und konnte nur nicken, als Bernadette es gesagt hat, eben mit dem technischen Redaktion, aber weil diese Jobs gibt es ja auch schon öfters viel in der Industrie. Wenn ich mir jetzt deinen Job anschaue, dann ist es nicht sozusagen das reine Schreiben von Begriffen, von Befehlen oder von Sätzen, die dann irgendwo erscheinen auf dem Gerät oder in der App, sondern ein großer Teil eurer Arbeit ist dieses Kontextthema. Also vielleicht kannst du da nochmal, wie spaltet sich da die Arbeit auf? In welche Tätigkeiten habt ihr da drunter noch gefächert?
Ja, ich fange mal an. Markus, es geht, also ich würde mal sagen, die eigentliche Schreibarbeit sind vielleicht 15% unserer Arbeit. Mhm. Alles andere ist die Vorbereitung, was du gerade gesagt hast, Anselm, den Kontext abstecken. Also, was sind die nutzenden Bedürfnisse? Was möchte das Unternehmen erreichen? Businessziele? Wie sprechen die Nutzenden? Welche Beschränkungen von Engineering gibt es? Das ist alles der Kontext. Und mit diesem Kontext, je vollständiger der ist, desto höher wird die Qualität von der UI-Copy, von der Micro-Copy, von den kleinen Textschnipselchen in der UI, weil wir den Kontext eben ganz genau definieren konnten.
Wie geht ihr da jetzt vor? Also auch wenn man jetzt sieht, in der Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement vielleicht auch, ne, oder mit den Aufgaben, die es auch im Produktmanagement gibt. Also, weil Produktmanagement beschäftigt sich ja auch viel mit User Research, ohne jetzt Experte in diesem Bereich zu sein, ne. Vielleicht ist man in der privilegierten Situation, Leute im Unternehmen zu haben, die da wirklich Expertise haben und User Research machen können. Dann würdet ihr wahrscheinlich in einem Dreiergespann zusammenarbeiten, oder? Produktmanagement, User Research und ihr als die UX-Writer. Oder wie funktioniert das in der Praxis?
Ja, die Praxis ist was anderes. In der, also die bestmögliche Zusammenarbeit, wie wir sie uns vorstellen, ist und wie die manchmal auch dann klappt, ist, dass wir ganz eng mit der PM zusammenarbeiten, wie du gesagt hast, weil aus dem Grund, weil sie eben einen Gesamtüberblick haben. Also PMs arbeiten mit Engineering zusammen, mit User Research, mit Design und deswegen sind das für uns die wichtigsten Ansprechpartner, weil wir erstmal ein Gesamtbild davon bekommen, was sind eigentlich die Anforderungen. Was sind die Anforderungen von auf Nutzendenseite, auf Business-Seite? Natürlich müssen wir auch ganz eng mit Design zusammenarbeiten, weil ja unsere Textschnipselchen dann sich in der UI wiederfinden werden. Also die UI besteht ja einerseits aus dem visuellen Design, Form, Farben, Anordnung und so weiter und den Texten in einer App, auf einer Website und so weiter. Die Praxis sieht meistens anders aus, weil, wie der Name UX Writing fälschlicherweise annimmt, sind wir meistens in den UX-Teams auf die UX-Teams begrenzt. Das heißt, wenn wir mit einer PM sprechen wollen, mit Engineering, dann ist das vor allem als Externe, wird es vielleicht erstmal als nicht notwendig betrachtet. Deswegen plädiere ich unter anderem dafür, dass wir nicht von UX-Writing sprechen, weil wir eben das Gesamtbild brauchen, um eine qualitativ hochwertige Arbeit zu machen. Ist der Begriff, den ich viel besser finde, der viel besser passt, finde ich, zu unserer Arbeit, Product Writing. Weil wir für das Produkt schreiben. Also wir wollen auch, dass das Unternehmen Erfolg hat. Und wir machen das, wir helfen dem Unternehmen dabei, dass wir sagen, okay, damit du deine KPIs, deine Metriken, damit die gut sind, musst du das und das an dieser Stelle sagen. Sonst verstehen dich die nutzenden Kunden, Kundinnen nicht. Und dann ist das Ergebnis Frustration und Kunden, Kundinnen gehen zur Konkurrenz und davon gibt es ja sehr viele, sehr viel.
Das heißt ja auch, also das finde ich jetzt ein wirklich interessantes Konzept, dann auch zu sagen, ja, okay, es hängt auch alles zusammen, weil es sind nicht nur die Texte, die jetzt in der Benutzeroberfläche oder so sind, ne? Also zum einen, eine gute Benutzeroberfläche wird nicht nur dadurch bestimmt, wie sie aussieht, sondern eben halt auch, ob sie gut verständlich ist, was da für Texte drauf sind. Ein Schritt, dann das zweite natürlich die ganze technische Dokumentation, die damit dazugehört, Bedienungsanleitungen, Manuals für Servicetechniker und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, kann man das Ganze natürlich auch weiterdenken Richtung Marketingtexte auch, ne? Oder? Also was so das ganze Verkaufen des Produkts auch angeht, mit diesen technischen Fachbegriffen und dass das trotzdem auch gut rüberkommt. Weil wenn ich mir das jetzt überlege, ne, in der Medizintechnik ist es ja wirklich auch ein spezielles Feld, weil ich ja jetzt nicht mit blumigen Marketingtexten daherkommen kann, sondern es ja schon genau beschrieben werden muss, was das Produkt tut und was es nicht tut. Ist das richtig? Liege ich da? Wäre man da bei euch richtig?
Ja, das wäre dann eher der Bereich das wäre dann schon der Bereich der Content Strategy. Unternehmen, die funktionieren, die langfristig funktionieren, haben eine Content Strategy. Das bedeutet, es gibt eine Strategie, an der sich die Texte und Inhalte in Produkten orientieren. Bedeutet, alle Abteilungen, die entlang der Customer Journey mit Texten und Inhalten zu tun haben, haben diese Strategie vor Augen und orientieren sich daran. Und wenn das nicht funktioniert, wenn die Onboarding-E-Mail, wie du gerade gesagt hast, super blumig ist und dann Nutzenden, wie bei dir jetzt im OP, eine Fehlermeldung bekommen, Fehler 3, 4, 5, 6, Support anrufen, dann funktioniert die Content Strategy nicht, weil es gibt einen Bruch zwischen zum Beispiel der Onboarding-E-Mail und der Fehlermeldung, weil die nicht die gleiche Sprache gesprochen wird. Also einmal ist der Adressat, wie bei einer Fehlermeldung, Fehler 3, 4, 5, ich habe jetzt die Zahlenkombination nicht mehr im Kopf, die ich gerade genannt habe, da ist es vielleicht ein ist der Adressat eine Person, die sich mit Technik auskennt. Und bei der Onboarding-E-Mail, da geht es darum, da ist die Zielgruppe eine, die das Produkt nutzt. Das sind meistens Leute auch aus Marketing, die vielleicht eine Sprache verwenden, die blumig klingt und so weiter. Das heißt, es muss alles auf Linie gebracht werden. Das heißt aber gleichzeitig nicht, und da kannst du gleich weitermachen, Markus, mit Tone of Voice, dass die Tonalität immer die gleiche sein muss. Aber die Stimme des Unternehmens, also wie eine Person, ein Unternehmen mit den Nutzenden spricht, die muss immer gleich sein, damit der Nutzende an jeder Stelle der Customer Journey erkennt, okay, ich spreche gerade mit dem gleichen Produkt. Das ist kein anderes Produkt, was gerade mit mir spricht. Das ist das gleiche Produkt, was ich von Anfang an verwendet habe. Und warum ist das so wichtig? Weil wenn wir Patterns wiedererkennen in Form von Sprache, dann können wir Vertrauen aufbauen zu dem Produkt. Und das können wir uns alle vorstellen. Das ist positiv für die User Experience. Das ist positiv für die Absätze, weil die Kunden sich wohlfühlen in dem Produkt.
Ja, das heißt, man muss es ganz, so ganzheitlich denken. Was ist jetzt Tone of Voice?
Ja, genau. Franziska hat es schon angesprochen. Tone of Voice ist einfach eine Tone of Voice Guideline. Es gibt ja Markenrichtlinien, wo das CI zum Beispiel drin ist. Also wie sieht die Marke aus? Wie wird sie wahrgenommen? Mit welchen Farben und so weiter? Welche Schriften werden benutzt? Genau dasselbe machen wir eben auch für Texte. In einer Tone of Voice Guideline halten wir für alle, die für das Produkt texten oder innerhalb des Produkts, halten wir fest, wie sprechen wir mit den Menschen. Also im Deutschen ist es dann, sprechen wir sie oder du. Und da gibt's immer doch oft den Fehler, dass ich eine Onboarding-Mail kriege mit sie und irgendwo an anderer Stelle steht dann vielleicht in der Fehlermeldung, werde ich mit du angesprochen. Und das ist nicht unbedingt schlimm, aber das hat immer so ein unprofessionelles Geschmäckle, sage ich mal. Da ist immer irgendwie was drin. Und wir halten in der Tone of Voice auch Guideline auch fest, wie schreiben wir Fehlermeldungen? Entschuldigen wir uns oder sind wir ganz selbstbewusst? Welche Begriffe benutzen wir gar nicht? Und wir nehmen in einer Tone of Voice Guideline die Brand-Richtlinien des gesamten Unternehmens auf und brechen das dann, übersetzen das in das digitale Produkt und brechen das dann runter in verschiedene Situationen beziehungsweise verschiedene Design-Elemente wie Fehlermeldungen, Buttons, Formulare sind auch sehr wichtig, kleine Teaser, die woanders hinführen, alles Mögliche. Und in einer Content-Strategy können wir auch noch, wenn wir den Auftrag haben, das gesamte Unternehmen zu betrachten, können wir noch ein paar Schritte weitergehen und uns auch Werbung und Social Media ansehen, beziehungsweise dann auch mit Marketing intensiver reden, sodass das alles eben viel mehr aus einem Guss ist. Vom Verbraucher, der eine Werbung, ein Flyer, irgendwas sieht, sich informiert und entweder auf die Website geht oder einen Kundendienst schon jetzt schon anruft. Und das kann man alles so gestalten, dass es alles zusammenhört und dass sich der Nutzer, die Nutzerin so fühlt, wie wir uns das wünschen. Dafür haben wir gearbeitet, dass die Leute sich eine gute Experience eben haben, von Anfang bis zum Ende.
Jetzt habe ich gehört heute schon, also so als Lösung in dem Bereich Terminologie-Governance, dann das Thema Voice-Guideline, dann jetzt Content-Strategy, wobei Content-Strategy ja auch schon wahrscheinlich sehr marketinglastig ist. Mich interessieren so zwei Dinge. Das eine ist, wenn man das jetzt sich so praktisch anschaut, auch vielleicht für unsere Produktmanager als Hörer, um das ein bisschen greifbar zu machen, was sind einerseits Angebote, die ihr als externe Agentur anbietet, um das zu lösen, einfach um das so ein bisschen greifbarer zu machen? Und wenn wir über diese Angebote gesprochen haben, ist dann anschließend wahrscheinlich auch spannend, was würdet ihr einem Kunden, zum Beispiel einem sensiblen Produktmanager raten, der zum Beispiel entweder eine Maschine mit oder ohne digitale Komponenten im B2B-Bereich hat, als erste Schritte, um sowas selber umzusetzen? Genau. Vielleicht erstmal einen Start mit, wie bricht sich dann euer Angebot oder eure Tätigkeit runter auf die normalen Projekte oder Angebote?
Ja, das war ein gutes Stichwort. Also wie kann ein Produktmanager für sich, für sein Team überprüfen, ob das Produkt Inkonsistenzen hat, voller Inkonsistenzen ist auf verschiedenen Seiten der User Journey oder im Produkt selber? Dazu bieten wir auf jeden Fall als erstes ein Content Audit an. Da gucken wir uns das Produkt, also zum Beispiel eine App oder eine App, mit der man ein physisches Produkt, wenn man jetzt im B2B-Bereich Industrie denkt, bedienen kann. Das gucken wir uns ganz genau an. Wir schauen uns auch an, ob das Produkt vorher, also das digitale Produkt, die App, vorher getestet worden ist, ob es schon Kundenstimmen dazu gibt. Dann sehen wir uns das aus unserer Sicht sehr genau an und schauen, wo gibt es da Schwachpunkte, wo muss man unbedingt was tun, wo gibt es Quick Wins, also wo können wir direkt textlich was ändern, ohne viel Engineering-Aufwand, und wo es schon eine positive Änderung gibt, die man messen kann. Und vom Content Audit aus können wir noch weitergehen. Sehen dann zum Beispiel, wir müssen uns noch mehr anschauen als nur das digitale Produkt. Wir brauchen die ganzen Transactional Mails, also die E-Mails, die den User zum Beispiel einladen und so weiter, Einstellungen vorschlagen und so weiter. Das müssen wir uns auch anschauen. Dann gehen wir auch weiter. Der nächste Schritt ist eigentlich das Rewriting dieser App und den anderen Bestandteilen dazu. Darüber hinaus schreiben wir dann natürlich auch eine Tone-of-Voice-Guideline, wie schon erwähnt. Und wir können auch, wenn gewünscht, Mitarbeiter des Unternehmens oder in dem Produktbereich selber enablen, das weiterzumachen, wenn wir aus dem Unternehmen wieder rausgehen. Das heißt, wir bieten UX-Writing-Kurse auch an.
Ja, genau. Also das ist praktisch ein Gesamtpaket, weil unser Ziel ist, dass es eben langfristig, dass langfristig die Qualität von Texten und Inhalten im Produkt auch gesichert ist. Weil es bringt ja nichts, wenn wir kurz da reingehen und im Unternehmen ein Jahr sind, wieder rausgehen und es wieder ist wie vorher. Deswegen neben dem Rewriting, was Markus gerade erwähnt hat, das heißt korrigieren, verbessern von Texten mit Fokus auf Nutzungsfreundlichkeit, führen wir auch strategische Maßnahmen durch, wie zum Beispiel, hast du erwähnt, Markus, Workshops. Wir etablieren Prozesse, so dass jeder weiß, wofür sie eher verantwortlich ist. Wir schauen, dass die Workflows, die wir dann etablieren, auch nachhaltig sind. Das heißt, dass die Teams klare Verantwortlichkeiten haben und die Dokumentation, die wir geschrieben haben, sei es jetzt Tone of Voice Guideline, sei es jetzt eine Ergänzung des Brandbooks um den Teil, wie schreibt man im Produkt, dass die praktisch im Workflow etabliert sind und als Akzeptanzkriterium oder als Akzeptanzkriterium in einem Jira-Ticket ihren Platz haben, sodass es einfach klar ist, okay, Text ist ein wichtiger Teil und vor dem Launch eines Produktes muss abgesichert sein, dass die Text und Inhalte im Produkt eben gegen diese Guidelines getestet werden.
Also ihr tretet dann wirklich auch als Berater in dem Fall auf und helft den Unternehmen, da ihre Prozesse gerade zu ziehen in dem Bereich, um es wirklich ganzheitlich sehen zu können, die Texte, die mit dem Produkt zusammenhängen. Und ich finde es auch interessant mit dem Tone of Voice, weil es ist ja so eine Art, wie so eine Art CI-Guideline, ne, für die Sprache. Wann im Prozess würde man euch jetzt mit reinholen können? Auch als, ne, wenn ich stelle mir jetzt vor, bin jetzt Produktmanager und in der Industrie und höre mir diese Podcast-Folge hier an und denke mir so, boah, über diese Themen haben wir uns noch nie Gedanken gemacht, über unsere Texte in unserer Bedienungsanleitung. Also klar, ne, gibt's vielleicht schon jemand, aber wir haben schon Rückmeldungen bekommen, dass die schwer verständlich sind oder die Texte auf der Benutzeroberfläche, haben wir auch Schwierigkeiten. Eine Sache, auf die wir noch vielleicht noch zu sprechen kommen müssen, ist das Thema Internationalisierung und Lokalisierung, weil die Unternehmen arbeiten ja auch international. Dass da auch Probleme sind, dass die Benutzeroberflächen nicht auf andere Sprachen ausgelegt sind. Wann würde man euch reinholen? Also holt man euch konkret zu einem Projekt rein oder in dem Moment, wo man merkt, darüber haben wir uns noch nie Gedanken gemacht? Oder wann ist der ideale Zeitpunkt, mit euch mal zu sprechen?
So früh wie möglich. Das heißt, dass wir genug Zeit haben für dieses, ich fand das Wort ganz gut, Anselm, was du gerade benutzt hast, Context Engineering, damit wir genug Zeit dafür haben, weil es geht eben nicht um das Firefighting kurz vor Product Launch, sondern für diese ganze Recherche, für die Kontextualisierung braucht es Zeit. Man muss erstmal die ganzen Dokumente zusammensammeln, die es meistens ja auch schon gibt in den Unternehmen, die aber nicht den richtigen Platz haben, niemand weiß, wo sie sind. Wir sprechen mit den Stakeholdern, um herauszufinden, was denn ihre konkreten Probleme sind, weil das unterscheidet sich auch. Selbst im gleichen Unternehmen unterscheidet sich von Stakeholder zu Stakeholder, wie ihr das Problem mit der Kommunikation beschreibt. Und das alles braucht Zeit. Deswegen sage ich, so früh wie möglich, wenn man möchte, dass die Arbeit, die wir machen, auch nachhaltig ist und langfristige Erfolge erzielt.
Gibt es da einen typischen Stakeholder, der normalerweise UX-Writing beauftragt oder Product-Writing?
Ich fange mal an. Es sind meistens Menschen, weil es eben UX-Writing heißt, weil wir meistens über das Wort, über das Buzzword UX-Writing ins Unternehmen kommen, sind es meistens Leute aus dem Design- und UX-Bereich, also Head of Design, Head of UX. Was hatten wir noch, Markus?
Innovationsmanager bei einer News-App zum Beispiel. Da wurde für eine im Dachraum eine große bekannte Zeitung. Dafür haben die eine neue News-App entwickelt, die auch mit anderen News-Apps auf dem Markt mithalten konnte. Und dafür hat uns eben die Innovationsmanagerin angesprochen. Die hat uns mit ins Team genommen und da gab es schon Designer und Programmierer, die es auch strategisch schon geplant hatten.
Bevor wir gleich leider zum Abschluss unseres Podcasts kommen müssten, will ich nochmal die Frage von Bernadette wiederholen, weil wir sind schon aufs UX-Writing eingegangen. Ich will aber doch die Franziska nochmal fragen beim Thema Lokalisierung. Also, sind wir mal ehrlich, die meisten bauen Produkte für den internationalen Gebrauch. Und die meisten, wenn wir jetzt schon hier auf Deutsch unseren Podcast machen, hocken dann vielleicht so wie ich jetzt gerade in Düsseldorf oder in irgendeiner deutschen Stadt oder Dorf und machen von da, wo sie gerade sozial leben, ein Produkt, was natürlich der ganzen Welt gefallen soll. Was sind die typischen Probleme, die du bei Lokalisierungen oder internationalen Sprachversionen siehst, die euch begegnen, bevor ihr ans Werk geht?
Also das größte Problem ist, dass Texte und Inhalte nicht an den kulturellen Kontext angepasst werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine App oder ein Produkt auf den chinesischen Markt bringe, dann muss ich anders sprechen. Ich muss andere Farben verwenden. Ich muss andere, vielleicht sogar andere Kanäle, Social-Media-Kanäle bedienen, weil die Kanäle, die in Deutschland funktionieren, funktionieren in anderen Ländern nicht. Das ist also ein häufiges Problem, um auf deine Frage zurückzukommen, Anselm, dass sich nicht überlegt wird, dass nicht über die Texte an sich hinausgedacht wird. Was oft geschieht, ist Übersetzung und schlimmstenfalls KI-Übersetzung oder maschinelle Übersetzung. Und meistens geht es aber nicht darum zu übersetzen, sondern es geht darum, die Essenz der Texte und Inhalte in eine andere Sprache zu bringen, sodass sie in der anderen Sprache so verstanden werden, wie sie in dem Ausgangsland verstanden werden.
Ich habe mal eine Übersetzung von einer Bedienungsanleitung zurückbekommen. Die war von Englisch, sollte die auf Deutsch übersetzt werden. Und da war das Wort, dann stand da drin die Machtlieferung. Und ich habe sie gedacht so, was? Machtlieferung? Was soll das denn sein? Dann habe ich sie ins Englische Original reingeguckt und was stand da?
Power solche supply. Sachen oder genau, das ist ja, das kennen wir genau aus Anleitung, wie du gerade schon im Beispiel genannt hast, Bernadette, dass du erstmal in deiner eigenen Sprache verstehen musst, was damit eigentlich gemeint ist, weil es eben es werden Wörter erfunden, jetzt mit KI noch mehr, mit KI-Übersetzung, genau diese Nonsense-Neologismen von ChatGPT, Ja, also die Qualität, wenn ein Produkt Erfolg haben möchte auf anderen Märkten, dann muss dann muss der kulturelle Kontext mitgedacht werden. Und jetzt ein bisschen mehr auf technischer Ebene geht es darum, erstmal zu schauen, welche Text und Inhalte überhaupt, und das machen wir auch in Content Audits, welche Text und Inhalte überhaupt lokalisiert werden müssen. Meistens ist es nämlich so, dass es wahnsinnig viele Redundanzen gibt, die erstmal praktisch sowohl in der Ausgangssprache als auch dann in der Zielsprache ja aussortiert werden, was sich dann übersetzt in einer effizienteren Lokalisierung, weil es weniger Zeit braucht, weil es weniger Texte und Inhalte gibt. Also wir raten Unternehmen, bevor sie auf andere Märkte expandieren, erstmal einen Content Audit durchzuführen aller Texte und Inhalte des Produktes, um die Menge an lokalisierenden Texten und Inhalten zu reduzieren und so den Effort schlanker zu gestalten.
Das heißt, um es nochmal explizit zu fragen, ihr seid ja keine Übersetzer. Das heißt, bei der Lokalisierung würdet ihr zuerst mit dem Content Audit beginnen? Und was wären dann Schritte, wo ihr sagt, wie man mit der Lokalisierung aus eurer Sicht fortschreitet, von der strategischen Sicht, um da gut zu lokalisieren?
Mit Menschen in dem Land zusammenarbeiten. Das heißt, in sämtlichen Abteilungen entlang der Customer Journey. Also Leute, die wissen, wie funktioniert Marketing in dem Land. Leute, die wissen, was wird wie verstanden. Also man muss sich da praktisch ein Netz aufbauen an Experten und Expertinnen, die man dann konsultieren kann und mit denen man eng zusammenarbeitet, wenn dann das Produkt in das Land exportiert wird.
Ganz wichtig finde ich in dem Zusammenhang auch, von Tools zu sprechen. Wenn man lokalisieren möchte auf verschiedene Sprachen, braucht man ein Tool, mit dem man das festhält und mit dem man auch Prozesse anstößt. Wenn zum Beispiel neue Features gestaltet werden, dann gibt es da neue Begriffe und dann kann man das auch eben die Übersetzung, die Lokalisierung anstoßen, die dann eben zu den lokalen UX-Writern im Idealfall geht. Ganz verschiedene Tools, die verschiedene Stärken und Schwächen da haben. Und da muss man auch betrachten, das machen wir auch, was gibt es denn im Unternehmen schon? Und was passt vom Prozess her am besten rein? Dann sprechen wir auch mit den Stakeholdern. Wie ist denn der Prozess jetzt, wenn was übersetzt wird, wenn das schon gemacht wird? Und wer entscheidet zum Schluss, welche Wörter, welche Übersetzung denn überhaupt stattfinden? Was genommen wird. Also gibt es Freigaben, gibt es manchmal 2, 3 Freigaben, Schleifen, und das gucken wir uns genauso an und verschlanken eben die Prozesse dann damit. Dafür.
Wenn wir jetzt hier, ne, sozusagen zum Schluss, wenn man jetzt hier aus der Folge rausgeht als Produktmanager, wie kann man jetzt das Thema angehen? Oder was habt ihr irgendwie einen praktischen Tipp, wie man sein Produkt besser machen kann in dieser Hinsicht?
Produktmanager haben eben natürlich ein ganz gutes Gefühl, Gespür für ihr Produkt und merken dann schon, welche Sachen nicht verstanden werden oder wo es Inkonsistenzen an Wörtern gibt. Das kriegen sie oft von, ja, natürlich auch von den Nutzern, aber auch von den Teams mit. In dem ganzen täglichen Stress kann man das vielleicht nicht ganz umsetzen, aber wenn man schon solche Sachen gemerkt hat, dass es die gibt, kann man uns dazu nehmen und eben ein Content Audit machen als erstes. Dann können wir das genau aufzeichnen, welche Schwachpunkte es denn noch mehr gibt, dazu gibt.
Also wenn es um die Erstellung von Texten und Inhalten gibt, finde ich es ganz gut, mit W-Fragen zu starten. Also erstmal, warum möchten wir den Text hier haben? Damit wird nämlich dann die Verbindung zur Produktstrategie hergestellt. Die Conversion möchten wir um 15% steigern. Dann könnte die Antwort sein, ja, wir brauchen hier ein Upgrade-Modal zu Pro, um zu erreichen, dass die Conversion um 15% gesteigert wird. Ja, also das begründet schon mal die Position des Textes in einem Produkt. So, dann die nächste Frage, wie kommunizieren wir das Ganze? Kommunizieren wir, ist das so wichtig, dass wir diesen Text sichtbar machen, oder ist es weniger wichtig, zum Beispiel, weil es nicht so viele Nutzende betrifft? Lass uns mal sagen, Beispiel, du gibst deine Bankdaten an, weil du einen Flug kaufen willst. Wir können davon ausgehen, dass 80% oder 90% der Leute wissen, dass die Daten geschützt sind. Dann wäre es vielleicht okay, das jetzt nicht über das Feld zu schreiben, wo du deine IBAN reinschreibst, deine Daten sind geschützt, sondern es würde reichen, wenn das ganz unten steht, nochmal für die Leute, die nochmal eine extra Sicherheit brauchen. Da geht es praktisch um das Wie. Also wie sagen wir das? Nehmen wir das, sagen wir das anhand eines Banners ganz, ganz groß auf der UI, oder kann es irgendwo klein unten stehen? Reicht das aus? Geht auch um die Frage, was wird kommuniziert? Müssen wir in diesem, jetzt nochmal auf dieses kleine Fensterchen zurückzukommen, wo wir Leute auffordern, zu Pro abzugraden? Müssen wir da nochmal über den Mehrwert sprechen von unserem Pro-Paket? Oder wissen das die Leute schon und reicht es, wenn wir sagen Upgrade to Pro? Und die letzte Frage, also wir hatten jetzt warum, wie, was? Die letzte Frage, wann? Da geht es darum, in welchem Schritt kommunizieren wir dieses Upgrade? Machen wir das gleich, wenn die Leute zum ersten Mal auf die Landingpage kommen von unserem Produkt und sagen, jetzt upgraden? Oder kommunizieren wir das, wenn die Leute schon ein bisschen Vertrauen aufgebaut haben, mit dem Produkt zufrieden sind und dann viel eher dann auf jetzt upgraden klicken würden? Und das sind vier Fragen, die man sich stellen kann, wenn es eben um die Erstellung von Texten geht. Warum, wie, was und wann? Ein Produktmanager, eine Produktmanagerin gleich machen kann, ist, sich zu überlegen, in welchem Kontext sind die Nutzenden in dem Moment? Was möchten wir, wofür stehen wir als Unternehmen? Und da denke ich gerade an das Beispiel, was Bernadette ganz zu Anfang genannt hat, die Fehlermeldung, die mitten in der Operation aufpoppt. Jetzt den Support anrufen. Das ist ein Problem, nicht nur, weil die Nutzenden in dem Moment nicht den Support anrufen können, weil sie steril am OP-Tisch stehen, sondern auch, weil ein medizinisches Gerät an sich ja für Sicherheit stehen soll. Das heißt, wenn ich kommuniziere, du sollst den Support anrufen, du aber mit deinen Handschuhen steril am Operationstisch stehst, dann stehe ich nicht für Sicherheit, weil ich ja riskiere, dass der Arzt, die Ärztin, das Bedienungshandbuch zur Hand nimmt und dann nicht mehr steril ist. Also wichtig, der Kontext der Nutzenden, wofür steht das Business? Und damit ist die Frage beantwortet, warum müssen wir das an dieser Stelle kommunizieren oder warum sollten wir das nicht kommunizieren? Die Frage ist auch, eine zweite Frage, die du dir stellen kannst als Produktmanagerin, als Produktmanager, ist, wie du das kommunizierst. In dem Fall wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, bevor das Gerät im OP verwendet wird, muss es so weit vorbereitet sein, dass eben Fehlermeldungen oder Fehler nicht passieren, beziehungsweise nicht sichtbar werden für die Nutzenden, sondern erst später, wenn dann vielleicht kurz bevor das Gerät dann abgeschaltet wird, nach dem OP. Also in welchem Moment wird es auch kommuniziert? Und dann die nächste Frage ist, was wird kommuniziert? Vielleicht, wenn dann nach dem OP im besten Fall das Gerät abgeschaltet wird, die Meldung kommt, der und der Fehler ist passiert, bitte Support anrufen, gleich mit der Nummer oder gleich mit einem Link zu der E-Mail, sodass die Rückmeldung an das Produkt möglichst reibungslos funktioniert, weil wir wissen alle, in Krankenhäusern geht es sehr stressig zu und niemand hat Zeit, sich erstmal die Nummer des Supports rauszusuchen, sondern diese Information muss schon in dem Interface, User Interface des Gerätes dann vorhanden sein.
Ja, sonst fängt die Kramerei an. Genau.
Genau.
Ja, also wir haben jetzt wirklich viele Sachen angesprochen und ich finde, wir haben jetzt hier auch nochmal eine super wichtige und interessante Schnittstelle für das Produktmanagement identifiziert, an das man im ersten Schritt vielleicht gar nicht denkt, ne? Nämlich das Thema, wer schreibt eigentlich die Texte, die mit unserem Produkt zu tun haben und wie sind diese Texte aufgebaut? Sprechen die eine Sprache? Folgen die einer Strategie auch? Ne? Vom die ganze Customer Journey entlang betrachtet, vom Anbahnungsprozess bis hin zur Benutzung und dem Service- oder Störungsfall dann auch hin. Und das ist wirklich was, womit man sich echt mal auseinandersetzen kann. Ich finde, diese Texte sind kein nice to have für den Produkterfolg, sondern sie machen wirklich auch den Unterschied. Ich denke, das haben wir gut rausgearbeitet heute.
Noch eine Aufgabe mehr für dich als Produktmanager, wenn du unseren Podcast hörst. Die Texte sind auch wichtig.
Texte sind auch wichtig. Ja. Ja, also es geht ja darum, wirklich gute und wettbewerbsfähige Produkte auf den Weg zu bringen. Und ja, fand's super interessant mit euch. Franziska, Markus, wir sehen uns bestimmt mal wieder und hören uns bestimmt mal wieder. Und vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.